Bundeskanzler Friedrich Merz zeigte sich am Mittwoch bei seiner Sommerpressekonferenz in Berlin zufrieden. Seine Koalition habe Tritt gefasst, man sei auf einem guten Weg und habe bereits viel erreicht. So klingt der Kanzler häufig, wenn er über seine eigene Amtszeit spricht. Insbesondere beim Thema Migration stellt er sich und seinem Innenminister regelmäßig ein gutes Zeugnis aus. So sagte der CDU-Politiker im April, die Zahlen sind so klar und so deutlich zurückgegangen, dass man davon sprechen kann, dass wir große Teile des Problems gelöst haben. Wir blicken jetzt genauer auf das, was Friedrich Merz als Problem bezeichnet. Wir schauen uns einen konkreten Aspekt der Zuwanderung nach Deutschland an. Es ist ein besonders sensibler Bereich, weil es um Jugendliche geht. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist das Schlagwort. Seit Beginn der Massenmigration 2014-2015 stellen Minderjährige das System vor besondere Herausforderungen. Sie erhalten eine engere Betreuung, eine bessere Unterbringung und bessere Chancen, ihre Familie nach Deutschland nachzuholen. Die AfD in Berlin sieht allerdings auch die Gefahr eines groß angelegten Sozialbetrugs. Dazu begrüßen wir die Spitzenkandidatin für die Berliner Abgeordnetenhauswahl und Fraktionsvorsitzende der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus, Christine Brinker. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie und die Fraktion wollten vom Senat wissen, über welche Dimension wir eigentlich sprechen, wie viele unbegleitete minderjährige Migranten derzeit registriert sind und wie sie versorgt werden. Was haben Sie dabei herausgefunden?
Ja, wir haben dabei unfassbar hohe Zahlen bekommen und herausgefunden. Ursächlich war, dass Berlin insgesamt für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen generell inzwischen pro Jahr über 2 Milliarden Euro bezahlt. Und wir alle wissen, dass die Haushalts- und Kassenlage von Berlin mehr als desolat ist. Wir haben den größten Schuldenstand aller Zeiten und wir haben noch ungefähr 3 Milliarden Euro ungedeckte Schecks im Haushalt, also sprich Kosten, die letztlich nicht gedeckt werden können. Also insofern ein großes Drama und ein Thema ist für mich dann immer auch die Kostenstruktur bei der Versorgung von Migranten. Wir haben jetzt auch speziell uns das Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge angeschaut, was ja immer eine spezielle Gruppe ist, wie Sie das auch schon erläutert haben, und haben festgestellt, dass die Kosten hier wirklich hoch sind, nämlich im Jahr 2025 bei 280 Millionen Euro liegen für 1.553 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die, wie Sie zu Recht gesagt haben, auch hier in Berlin besonders betreut und untergebracht werden im Vergleich zu normalen Flüchtlingen halt, ich sag mal, luxuriös in Anführungszeichen.
Sie haben diese Kosten dann auch runtergebrochen pro Kopf, also pro Jugendlichen. Und das sind 180.000 Euro pro Jahr. Das sind 15.000 Euro pro Monat. Wodurch entstehen diese immensen Kosten?
Einmal ist es eine Frage der Unterbringung. Die werden nicht in den Großunterkünften untergebracht, sondern in kleineren Objekten, in kleineren Wohngruppen. Es gibt eine umfassende Betreuung solcher Personen, also nicht nur Erzieher und Lehrkräfte, Sozialbetreuung, psychologische Betreuung. Also das heißt, sie werden faktisch so betreut wie Kinder, die aus Elternhäusern herausgenommen werden und eben rund um die Uhr eine familienähnliche Betreuung erhalten. Und das kostet natürlich wahnsinnig viel Geld und entsprechend hoch ist der Kostenfaktor dann pro Kopf, pro Person.
Jetzt befürchten Sie und die AfD Berlin, dass da zum Teil auch mit Betrug gearbeitet wird, also falsche Altersangaben. Woher rührt Ihr Verdacht?
Wir wissen, dass es eine abgestufte Altersfeststellung gibt. Also grundsätzlich hat das Jugendamt das Primat. Das heißt, das Jugendamt prüft vorhandene Dokumente, Pass, Geburtsurkunde. Oftmals haben solche Personen solche Dokumente gar nicht bei sich. Und dann erfolgt durch das Jugendamt eine sogenannte qualifizierte Inaugenscheinnahme. Das heißt, man schaut sich das äußere Erscheinungsbild an, den Entwicklungsstand. Man führt ein Gespräch durch Fachkräfte des Jugendamtes. Und in der Regel war es das auch. Das heißt, es wird nicht weiter geforscht. Vor allen Dingen bei durchaus berechtigten Zweifeln wäre es möglich, eine zweite Stufe zu gehen und externe Sachverständige zu beauftragen mit zum Beispiel einer medizinischen Untersuchung. Man kann ja durch medizinische Untersuchungen eine Altersfeststellung vornehmen und genau diese Stufe wird faktisch nicht genutzt, obwohl es durchaus bei etlichen begründete Zweifel gibt. Und jetzt haben die Madrilenen ja genau das mal durchgeführt mit erstaunlichem Ergebnis.
Ja, es gibt da ein Papier, was vorliegt. Auch Tichys Einblick hat darüber berichtet. Also die Daten stammen aus dem Jahr 2024. Da wurden 848 Verfahren zur Altersfeststellung eingeleitet. Über die Hälfte der Verfahren wurde eingestellt, weil die Betroffenen verschwunden waren. 378 Personen wurden dann wirklich untersucht und die Mehrheit davon war volljährig. Lediglich 117 von diesen 848 Verfahren waren tatsächlich minderjährig. Kann man das auf Deutschland übertragen?
Man muss es auf Deutschland übertragen, weil uns einfach die Kosten davon laufen und wir begründete Verdachtsmomente haben, dass es hier in Deutschland durchaus vergleichbar läuft, wie auch in Madrid. Warum soll es hier anders sein? Wir alle wissen, dass Deutschland nach wie vor das Lieblingsfluchtland der meisten ist und es hier den Menschen auch in der Regel sehr, sehr leicht gemacht wird, mit falschen Angaben sich durchzuschummeln. Entsprechend ist das für uns nochmal ein wichtiges Indiz, dass man auch hier solche Altersfeststellungen zwingend durchführen müsste, einfach damit wir auch auf der Kostenseite deutlich, deutlich reduzierter werden.
Verstehe ich richtig. Sie würden anregen, sobald jemand sagt, ich bin ein minderjähriger Flüchtling, würden Sie ihn zum Arzt schicken und ihn untersuchen lassen?
Also sagen wir mal so, es gibt durchaus bei einer Augenscheinnahme das Bild, dass man sagen kann, okay, das ist wirklich ein Kind. Aber wir wissen auch, dass es sehr, sehr viele, vor allen Dingen junge Männer gibt. Das ist auch ein Teil des Themas, wo man das wirklich nicht einschätzen kann. Und solche Personen würde ich auf jeden Fall zu einer Altersfeststellung schicken. Und wir müssen diesen Betrug, der hier schon System hat, in einer unfassbaren Größenordnung, dem müssen wir ein Ende bereiten. Das geht einfach so nicht mehr weiter.
Wie würde diese ärztliche Untersuchung dann aussehen?
Na, soweit mir das bekannt ist, geht es mit einem Check der Knochen. Ja, anhand der Knochenstruktur kann man relativ genau eine Altersfeststellung durchführen und dann auch bekommen. Das ist kein großer Aufwand und würde auf jeden Fall bei einer ordentlichen Untersuchung relativ schnell klären, ob jemand wirklich minderjährig ist und in solch eine vollumfassende Obhutnahme gehört oder ob jemand halt tatsächlich erwachsen ist und im Prinzip für sich selbst verantwortlich ist und für sich selbst auch sorgen müsste.
Es gibt die Möglichkeit der Handwurzeluntersuchung. Dabei wird die Handwurzel geröntgt und dadurch versucht man dann, das Alter festzustellen. Kritiker sagen, dass das keine eindeutigen Ergebnisse liefert und außerdem sei das eine vermeidbare Strahlenbelastung. Es gibt keine medizinische Indikation für diese Röntgenstrahlen und darum sei es abzulehnen.
Halte ich wirklich für übertrieben. Wer hierher kommt, muss auch damit rechnen, dass man entsprechend kontrolliert, dass man die Angaben kontrolliert. Das ist das gute Recht von uns und es ist auch ehrlicherweise eine Pflicht gegenüber dem deutschen Steuerzahler, hier verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst mit dem Thema umzugehen. Und das ist letztlich eine Abwägungssache, aber aus meiner Sicht ist eine einmalige Röntgenbestrahlung und Handwurzelerkennung durchaus legitim und durchaus vertretbar. Es ist Pflicht, hier auch den deutschen Steuerzahler zu unterstützen und zu sagen, stopp, so geht's nicht. Wir können nicht unser System in einer Größenordnung wie diese jetzt weiter ausnutzen lassen. Das funktioniert einfach nicht. Das geht so nicht.
Für diesen Spezialbereich gibt es auch eine NGO, den Bundesfachverband Minderjährigkeit und Flucht. Und wenn man sich die Texte mal durchliest, dann entsteht der Eindruck, dass an mehreren Stellen Ansatzpunkte für juristische Auseinandersetzung geschaffen werden. Da geht es um die Dokumentationspflicht bei der Aufklärung des Flüchtlings, um seine rechtliche Begleitung während des gesamten Verfahrens, um die Frage, wann überhaupt Zweifel an der Selbstauskunft bestehen dürfen, um die qualifizierte In-Augenscheinnahme und schließlich darum, dass praktisch alle Zweifel ausgeräumt sein müssen, bevor überhaupt eine ärztliche Untersuchung angeordnet werden kann. Ich als juristischer Laie sehe darin sofort zahlreiche Anknüpfungspunkte für Klagen und langwierige Gerichtsverfahren. Teilen Sie meinen Eindruck?
Da machen Sie ein nächstes großes Thema auf. Das ist das Thema der Bürokratie und auch der Verfahrensmöglichkeiten. Wir wissen, dass zum Beispiel bei einem volljährigen Asylbewerber, dass dort die Möglichkeit besteht, ich glaube sogar in der Spitze bis zu 8-mal, gegen einen negativen Bescheid zu klagen. Ganz ehrlich, das halte ich für völlig absurd. Da würde ich zumindest auch versuchen, diese Einspruchsmöglichkeiten so weit zurückzufahren, dass es halt in einem normalen Regelverfahren auch normal funktionieren kann. Aber diese ewigen Einspruchsmöglichkeiten, diese ewigen rechtlichen Varianten, die es da gibt, das können wir uns schlicht auch nicht mehr leisten. Es ist inzwischen eine Industrie geworden. Es verdienen wahnsinnig viele an solchen juristischen Einsprüchen. Das kommt ja nicht von den Betroffenen selber, sondern da gibt es ja NGOs und eine richtige Industrie drumherum inzwischen, die davon gut leben kann, auf Kosten der Steuerzahler. Und da muss man sich halt auch angucken, inwiefern man das gesetzlich regeln kann, dass hier die Einspruchsmöglichkeiten auf ein Normalmaß wieder reduziert werden. Weil so wie es jetzt läuft, kann es einfach schlicht nicht funktionieren und funktioniert es ja auch nicht.
Zum Schluss habe ich jetzt mal eine ganz einfache und dann noch eine etwas kompliziertere Frage. Die ganz einfache Frage, da gibt es eine Familie in Afghanistan oder Syrien und die schicken dann ihren 15- oder 16-jährigen Sohn tausende Kilometer über etliche Landesgrenzen nach Deutschland. Welches verantwortungsbewusste Elternteil macht das denn? Das ist die einfache Frage. Die komplizierte Frage kommt jetzt. Es herrscht in Deutschland ein System, das genau dieses Verhalten bevorteilt. Ist das das richtige System?
Nein, natürlich nicht. Genau das ist ja das Problem. Und das meine ich auch mit dem Thema, wir haben eine Industrie inzwischen, die sich genau um sowas gebildet hat und die sich mit Händen und Füßen natürlich gegen Rückbau dieses Systems wehrt und die auch alle diejenigen, die hier das in Frage stellen, mit den entsprechenden Begriffen diffamiert und versucht, in eine Ecke zu drängen, in der man sicherlich nicht ist, wenn man sich einfach nur um Rechtsstaatlichkeit bemühen will. Also insofern, es ist eine fatale Situation und ich hoffe, dass wir so schnell es geht wieder zu einer vernünftigen Rechtsstaatlichkeit kommen, weil ansonsten wird Deutschland weiter ausgenutzt werden und vor allen Dingen der deutsche Steuerzahler, der jetzt auch immer wieder erlebt, wie er gebeutelt wird, dass immer mehr Geld ihm aus den Taschen gezogen wird und er immer weniger Leistungen vom Staat bekommt. Dafür aber viele andere Personen, die für den Staat nichts tun und das kann einfach nicht mehr sein. Diese Ungerechtigkeit, die nervt inzwischen ganz, ganz viele und das kann man absolut verstehen.
15.000 Euro Kosten pro Monat für einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling. Das geht aus einer Anfrage der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hervor. Darüber sprachen wir mit Christin Brinker, Fraktionsvorsitzender der AfD. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.